Geht. Es ist schon manchmal seltsam, als ich so in der Vorbereitung dieses Gottesdienstes war und angerufen wurde von Jonas, was das Thema sei. Und dann habe ich ihm das gesagt und dann war das Gespräch zu Ende und ich dachte, ich hätte ihm noch sagen sollen, was ich mir für ein Lied wünsche. Das habe ich mir aber in dem Moment nicht getraut, weil ich mir das schon so oft gewünscht habe. The Goodness of God, das ist so mein Lieblingslied. Oder eins der vielen Lieblingslieder. Naja, und dann bin ich hier und höre die Vorbereitung. Und was singen wir? The Goodness of God. Sowas nennt man Geistesleitung oder Ähnliches. Es ist einfach immer wieder schön, so Gottes Wirken auch in den vielen kleinen Dingen unseres Lebens zu erleben und dann aber auch zu sehen, wie er die großen Linien in der Geschichte der Menschheit schreibt und wie ihm nichts entgleitet. Wir haben ja eine neue Predigtreihe begonnen. Vor 4 Wochen habe ich euch eine Frau des Alten Testaments vorgestellt, die so manchmal ein bisschen nachlässig behandelt wird. Mit dem Buch beschäftigt man sich nicht so häufig. Um Esther geht's. Esther als Vorbild und Ermutigung. Und das erste Thema war, wenn Gott die Weichen stellt. Wir haben gehört, dass Gottes Arm nicht zu kurz ist, dass er nicht retten könnte, dass Gottes Ohr nicht taub sind, dass er nicht hören könnte, dass Gottes Augen nicht blind sind, dass er nicht sehen könnte. Gott hat sich geradezu darauf spezialisiert, aus etwas Unwichtigem etwas Wesentliches zu machen. In meiner Gemeinde habe ich im Frühjahr 4 Einheiten gehabt in einem Seminar über Kirchengeschichte 1. Das ist die Zeit von Pfingsten bis zum Jahr 500, die antike Zeit der Gemeinde. Und im Moment nochmal 4 Einheiten über Kirchengeschichte 2, das Mittelalter von 500 bis 1500. Und das ist unglaublich spannend, die Geschichte der Kirche zu verfolgen. Wie aus einem kleinen Kreis von verfolgten Jüngern im 4. Jahrhundert Staatsreligion wird. Im 4. Jahrhundert konntest du nur Bürger des Staates sein, des damals vorhandenen römischen Reiches, wenn du Christ warst. Eine ganz seltsame Entwicklung, natürlich auch mit vielen Nachteilen. Und dann gibt es so ein Auf und Ab in all den Jahrhunderten mit Aufbrüchen, Erweckungen immer wieder, aber auch mit ganz düsteren Zeiten. Und dann schreibt man das Jahr 2025 und ist in der Freien Christengemeinde in Oldenburg und Gemeinde Jesu besteht immer noch. Und diese Grundlinien sind erhalten geblieben. Bei allem, was rechts und links an Schrecklichem passiert ist, was auch an Irrlehre und Sektiererei da war, ist das Evangelium in seinem Grundgehalt bewahrt geblieben bis auf diesen Tag. Und ihr seid ein Beweis dafür. Euch gäbe es nicht, wenn es so nicht wäre. Es geht also weiter, so wie es damals schon begonnen hat und wie es sich fortführt bis in unsere Zeit. Und das sollten wir so im Hinterkopf haben, auch bei der Beschäftigung mit so einer alten Geschichte. Es geht letztlich darum zu realisieren, Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Auch heute nicht, wenn uns so vieles so verunsichert. Hören wir also, wie es mit Esther weiterging, mit dem Waisenkind, das bei seinem Cousin und gleichzeitigen Pflegevater Mordechai in Susa, in der Hauptstadt von Persien, aufwuchs. Ich bete aber noch einmal. Herr, und so lass das jetzt auch wieder sein, dass dein gutes Wort uns erreicht. Und bitte öffne du meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Eine zweite Predigt mit der Überschrift, die Spannendes vermuten lässt, Intrige. Was ist eine Intrige? Das ist eine Handlung, mit der Einzelne oder eine Gruppe von Menschen versuchen, anderen zu schaden. Was war passiert? Sie ist es tatsächlich geworden. Sie hat die Misswahl gewonnen. Die Spione des Königs hatten sie entdeckt und sie musste wie 100 andere sich den kritischen Blicken des Königs stellen, der eine neue Königin suchte. Wir haben davon gehört. Esther wird Miss Persien, die neue Königin des größten Reichs der alten Welt. Und der König verliebt sich sogar in sie. Esther 2, Vers 17. Der König liebte Esther mehr als alle anderen Frauen. Sie erwarb sich mehr Gunst und Liebe als die anderen Jungfrauen. Deshalb setzte Ahasveros ihr die Königskrone auf und machte sie an Vastis Stelle zur Königin. Soweit so gut, und der geneigte Bibelleser kann sich an dieser Stelle fragen, na und, was hat das mit mir zu tun? Warum ist das wichtig? Ich denke, wie kaum ein anderes Buch in der Bibel macht das Buch Esther deutlich, dass alles, was geschieht, dem Plan Gottes dienen muss. Und es ist ja wirklich seltsam, wenn man die Geschichte mal aufmerksam liest. Alles beginnt mit einem Ehestreit am persischen Hof und endet mit der Rettung eines ganzen Volkes. Das muss sich erstmal jemand ausdenken. Und wir bekommen so eine Ahnung davon, was sich hinter den Kulissen abspielt, wer in dieser Welt letztlich die Fäden zieht, auch heute. Esther ist jetzt also Königin und es wird Zeit, dass wir uns mit einer weiteren Person beschäftigen, die eine tragende Rolle in diesem Abschnitt der alten Zeit spielt. Mordechai, der Cousin Esthers. Er wird, so berichtet das Buch Esther, zufällig Zeuge einer Verschwörung gegen den König. Zwei hohe Beamte wollen den König umbringen und Mordechai erfährt davon. Er verständigt Esther, seine Cousine, und die gibt die Meldung an ihren Mann, den König, weiter. Der ganze Komplott fliegt auf und die beiden Verräter werden gehängt, wie das damals so üblich war. Soweit, so gut. Alles bestens. Ahasveros liebt seine Esther und hat keine Depressionen mehr. Esther scheint sich auch als Königin ganz gut eingelebt zu haben. Ich musste so an Silvia Sommerlath denken, die ja auch in Schweden gut klargekommen ist vor langer Zeit. Und Mordechai? Man sollte meinen, dass der König ihn in besonderer Weise auszeichnet, lobt für das, was er hier getan hat, denn er hat letztlich das Leben des Königs gerettet. Man sollte meinen. Aber spätestens jetzt wird klar, was wir alle nur zu gut wissen, das Leben ist nicht fair. Das kann es gar nicht sein, weil es seit Urzeiten unter einem schrecklichen Verhängnis leidet, unter der Sünde. Sünde ruiniert Ehen. Sünde lässt Gemeinden sich spalten. Sünde löst Freundschaften auf. Sünde setzt Profit über alles. Sünde lässt Träume platzen. Mordechai rettet dem König das Leben, aber was passiert? Esther 3, Vers 1. Einige Zeit später erhöhte König Ahasveros Haman, den Sohn Hammamedata, den Agagiter. Er beförderte ihn und unterstellte ihm alle seine Mitfürsten. Und jetzt denkt man, Moment mal, Mordechai hat den Komplott aufgedeckt. Mordechai hat dem König das Leben gerettet. Und wer wird befördert? Haman. Ich habe es ja schon gesagt und hier wird es bestätigt, das Leben ist nicht fair. Und was so gut begann, scheint sich nun ins Gegenteil zu verkehren. Und wie oft haben wir das alle irgendwo schon mal erlebt? Die neue Arbeitsstelle, super, bis der Abteilungsleiter aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Die neue Schulklasse, super, bis zum ersten Elternabend. Du hast die Mutter im Alter gepflegt. Das Häuschen ging an deine jüngere Schwester. Du hast über die Jahre so viele Überstunden gemacht. Jetzt haben sie dich aus innerbetrieblichen Gründen entlassen. Und es geht noch weiter. Haman wird befördert und Esther 3, Vers 2. Alle Mitarbeiter der königlichen Verwaltung mussten sich als Zeichen ihrer Ehrfurcht vor Haman verneigen und sich auf die Knie werfen. So hatte der König befohlen. Mordechai aber wollte sich weder vor ihm verneigen, noch sich vor ihm auf die Knie werfen. Und jetzt nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Mordechai war Jude. Für einen gläubigen Juden war es Götzendienst, sich vor irgendeinem Menschen niederzuknien. Und damit hätten sie es ja auch gut sein lassen bei seinen Verdiensten. Aber wie gesagt, die Sünde ist etwas Schreckliches. Das Böse sucht immer einen Weg, Unheil anzurichten. Esther 3, 5 bis 6. Als Haman bemerkte, dass Mordechai sich weder vor ihm verneigte, noch sich vor ihm auf die Knie warf, packte ihn die Wut. Doch es genügte ihm nicht, nur Mordechai etwas anzutun. Da man ihn inzwischen auch über Mordechais Volkszugehörigkeit unterrichtet hatte, plante er, alle Juden im ganzen Königreich von Ahasveros als Volk Mordechais zu vernichten. Man liest das und fragt, was geht denn hier ab? Eine persönliche Kränkung soll dafür herhalten, dass ein ganzes Volk ausgerottet wird. Das ist irre. Was treibt Haman? Was wir leicht übersehen in diesem Text, steht im ersten Vers, den ich euch vorgelesen habe. Einige Zeit später erhöhte König Ahasveros Haman, den Sohn Hammedata, den Agagiter. Agagiter? Wer die biblischen Geschichten gut kennt, weiß, dass Saul, der erste König Israels, den amalekitischen König Agag, einst hinrichten ließ, weil die Amalekiter immer und immer wieder in Israel einfielen und das Land plünderten. Und von Generation zu Generation war diese Geschichte weitergegeben worden mit dem Ergebnis, die Agagiter hassten die Juden. Haman hasste die Juden, weil er so erzogen worden war. Wisst ihr, niemand wird mit Hass geboren. Vorurteil ist kein Geburtsrecht. Es ist etwas, was wir lernen, wenn wir so erzogen werden. Die Juden sind schlecht. Dieses Vorurteil hat unvorstellbares Leid in unserem Land angerichtet. 6 Millionen Juden haben ihr Leben verloren, als die braunen Schergen in unserem Land das Sagen hatten. Das Böse triumphierte. Haman will die Gunst der Stunde nutzen und alle Juden vernichten. Was nun kommt, können wir eigentlich nur im Zusammenhang von abergläubischer Abhängigkeit in alter Zeit verstehen. Haman lässt die Würfel kommen. Die Würfel fallen und heraus kommt der 13. Tag im 12. Monat. Am 13.12. soll es geschehen. Das Schicksal eines ganzen Volkes bestimmen die Würfel. Was für eine Farce. Den Würfeln gibt ein abergläubischer König nach und so wird er weichgekocht. Und auch dadurch, was ich euch jetzt vorlese. Esther 3, Vers 8. Darauf sagte Haman zum König Ahasveros, es gibt ein Volk, das zerstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Provinzen deines Reiches lebt. Das Gesetz dieses Volkes unterscheidet sich vom Gesetz aller anderen Völker und seine Angehörigen halten sich nicht einmal an die Gesetze ihrer Majestät. Deshalb liegt es nicht im Interesse ihrer Majestät, sie unbehelligt zu lassen. Wenn es ihrer Majestät genehm ist, so erlassen sie ein Dekret, sie zu vernichten. Im Gegenzug gebe ich dem Schatzmeistern 10.000 Talente Silber, die sie in die königliche Schatzkammer bringen sollen. An der Stelle spätestens habe ich gedacht, die Parallelen zum Holocaust sind erschreckend. 10.000 Talente Silber, damals eine unvorstellbar große Summe, die Haman bereit ist zu geben, weil er das Vermögen der Juden konfiszieren wird. Das Vermögen der Juden diente 2500 Jahre später Adolf Hitler als Finanzierungshilfe für seine wahnwitzigen Eroberungspläne. Mit einem Federstrich wird das alles beschlossen. Der König gibt Haman seinen Siegelring, was damals bedeutete, tu, was du willst, beseitige sie. Ein Ring in einer falschen Hand und das Schicksal eines ganzen Volkes ist besiegelt. Haman ordnet tatsächlich die Vernichtung aller Juden in den 127 Provinzen des Persischen Reiches an. Im Januar wird der Vertrag unterzeichnet, im Dezember soll das Volk der Juden vernichtet werden. Esther 3, 14 und 15. In allen Provinzen sollte eine Abschrift dieses Erlasses als königliche Anordnung veröffentlicht und allen Völkern bekannt gemacht werden, damit sie an dem festgesetzten Tag bereit seien. Auf Befehl des Königs zogen die schnellsten Kuriere hinaus und auch in der Burg Susa wurde das Dekret verkündet. Dann setzten sich der König und Haman nieder, um ein Gelage abzuhalten. In der Stadt Susa aber herrschte Bestürzung. Und wisst ihr, da fehlen einem die Worte. Das ist nur böse, einfach nur böse. Und wir stehen da und fühlen uns so hilflos. Die Geschichte hat ja erst begonnen. Aber trotzdem können wir schon jetzt drei wertvolle Lektionen von drei der Hauptdarsteller lernen. Ein erster Punkt. Von Mordechai lernen wir, ob wir das wollen oder nicht, unser Bekenntnis zu unserem Gott wird immer für Ärger sorgen. Der ganze Ärger beginnt mit dem Bekenntnis Mordechais zu seinem Glauben. Ich knie nicht nieder, weil ich Jude bin und weil ich nur vor Gott niederknie. Punkt. Wir kennen andere Geschichten, wo es ähnlich gelaufen ist. Geschichten aus dem Alten Testament. Da wird der jüdische Beamte Daniel bei lebendigem Leib den Löwen vorgeworfen. Und zur gleichen Zeit werden drei junge Männer, die treu zu ihrem Gott halten, zum Tod durchs Feuer verurteilt, weil sie sich geweigert haben, den König anzubeten. Der König damals hieß Nebukadnezar, der Vorläufer von Xerxes, König von Babylon. Ich denke, es wird immer jemanden geben, den es ärgert, wenn du Jesus nachfolgst, authentisch und nachhaltig. Wenn du dich weigerst, im Kreis deiner Freunde über dreckige, sexistische Witze zu lachen. Wenn du die Versicherung nicht betrügst und den Chef am Telefon nicht verleugnest. Wenn du auf der Geschäftsreise den Flirtversuchen deiner Kollegin widerstehst. Wenn dir das Wohl deiner Firma, deiner Familie wichtiger ist als deine Karriere. Ihr Bekenntnis hat Menschen den Arbeitsplatz gekostet, finanzielle Nachteile eingebracht, das Kopfschütteln der Kollegen. Was soll's? Für den König, für den Herrn. Dafür lohnt es sich zu leben, komme, was da wolle. Eine zweite Lektion. Von Haman lernen wir, unterschätze nie, wie abgrundtief böse Rachsucht sein kann. Und ich habe mich gefragt, wie ist das bei uns, bei dir und bei mir? Wozu sind wir fähig, wenn uns der Zorn packt? Ich staune immer wieder, wozu Eheleute fähig sind, wenn sie sich scheiden lassen. Wohlgemerkt Eheleute, die sich einst geliebt haben und die dann auch noch vorgeben, Christen zu sein. Ich staune, wie es in manchen Familien nach dem Tod der Eltern hergeht, wie Erbstreitigkeiten Familien auseinanderbringen. Und ich bin zutiefst betroffen, zu welchen Gedanken ich fähig bin, allein dadurch, dass mir jemand im Straßenverkehr die Vorfahrt nimmt. Manchmal denke ich, leben Terroristen nicht einfach das aus, was sie gehört, erlebt und erlitten haben und dass ihr Leben schon in jungen Jahren von Hass vergiftet worden ist? Also unterschätze nie, wie abgrundtief böse Rachsucht sein kann. Und denke immer daran, Rache üben ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere daran stirbt. Eine dritte Lektion, so mittendrin. Von Xerxes dem Ersten lernen wir, schlimm wird es, wenn wir uns nicht mehr korrigieren lassen. Man fragt sich doch, warum gab es an dem Hof keinen anderen Ratgeber? Warum war da keiner, der den König ausgebremst hat? Einer, der es gewagt hätte, wie grauenvoll der Plan ist, den Haman da vorschlägt. Es hat wohl keiner gewagt, weil der König sich in seiner grenzenlosen Machtfülle über alles hinwegsetzen konnte und beratungsresistent war. Wir wissen aus der Geschichte, dass die Herrscher der alten Großreiche göttliche Ehre beansprucht haben. Der römische Kaiser nannte sich Augustus, der Göttliche. Und ich denke, welch eine Selbstüberschätzung. Denn spätestens bei der nächsten Grippe oder einem einfachen Darminfekt war es mit der Göttlichkeit vorbei. Aber wie offensichtlich missbrauchen die Despoten in unserer Zeit ihre Machtfülle, knechten die Völker und bereichern sich an den Armen und ersticken fast an ihrer Profilneurose. Aber zu uns, wie korrekturfähig sind wir? Wie schnell lassen wir in unserem Leben uns auf Dinge ein, die wir besser hätten lassen sollen? Wir haben ja gar nicht hören wollen. Wir haben gar keinen Wert auf guten Rat gelegt oder wussten es eh besser, sodass es auch niemand gewagt hätte, uns zu raten. Wir haben uns einfach überschätzt. Wie viel Not hat es unserem Leben gebracht, weil wir einfach beratungsresistent geworden sind? Wisst ihr, wenn ich darüber intensiv nachdenke, dann könnte ich verzweifeln. Die Sünde ist überall. Aber da ist auch einer, der diesen Teufelskreis durchbrochen hat. Jesus Christus. Dafür hat er sein Leben gelassen. Dafür haben sie ihn ans Kreuz geschlagen. Sein Blut bedeckt unsere Schuld. Wer hat mehr Unrecht erlitten als er? Und warum musste er sterben? Weil deine und meine Schuld das nötig gemacht hat. Und deshalb wollen wir vorsichtig sein mit unserem Urteil über Haman. Wir entdecken in uns die gleichen unheilvollen Neigungen. Wir erschrecken doch über Jähzorn und Hass in unserer Seele. Über die Bereitschaft, 5 Grade sein zu lassen, wenn es uns in den Kram passt. Wie gut, wenn wir lernen, dass wir Vergebung brauchen, wenn wir lernen, was Vergebung bedeutet. Robben Island war in der Zeit der Apartheidsregierung in Südafrika die Insel der Gefangenen. Hier verbrachte Nelson Mandela 28 Jahre seines Lebens in Gefangenschaft. Viele Jahre war sein Zellennachbar ein Mann, der als junge schwarze Führungskraft inhaftiert worden war. Einige Jahre später wurde dieser gefragt, woran er sich am deutlichsten erinnert, wenn er an diese schlimme Zeit zurückdenkt. Er sagte, am deutlichsten, dass ich gelernt habe zu vergeben. Als ich nach Robben Island kam, waren wir voller Wut und Hass bereit, jeden Weißen zu töten. Im Gefängnis verloren wir unseren Namen und unsere Identität. Auf die Frage, wann er gelernt habe zu vergeben, sagte dieser junge Mann, nicht sofort. Es dauerte etwa 5 Jahre, bis ich vergeben konnte. 5 Jahre der Unterweisung durch jene alten Männer. Aber als ich endlich so weit war, wurde ich ein anderer Mensch. Ich wusste, dass ich vergeben hatte, als ich zum Abendmahl gehen und den Aufseher bitten konnte, seine Waffen niederzulegen und mit mir zum Altar zu kommen, um Brot und Wein in Empfang zu nehmen. Wohl uns, wenn wir das erleben können. In der Geschichte um Esther geht es anders weiter. Das Dekret ist erlassen, der Genozid, der Völkermord angeordnet. Was passiert jetzt? Wir werden im weiteren Verlauf der Geschichte Zeugen eines tiefen Einblicks in Gottes langfristiges Handeln. Noch einmal, ihr erinnert euch. Der Ehestreit des Königs und seiner Königin führt eine jüdische Weise ins Machtzentrum des Persischen Reiches. Wer hätte das planen können? Eine junge jüdische Frau wird zur Schlüsselperson in der frühen jüdischen Geschichte. Wie ist das möglich? Wir finden in der Geschichte, die uns die Bibel offenbart, im Alten wie im Neuen Testament immer wieder, dass nicht die großen Mengen den Einfluss haben auf den Lauf der Geschichte, sondern einzelne Personen. Gott ist der Einzelne so unendlich wichtig. Du bist ihm so unendlich wichtig. Gottes Arbeitsweise ist es immer wieder, nach den Menschen zu schauen, die bereit sind, ihren Platz einzunehmen in seinem Reich. Jeremia 5, Vers 1. Lauft durch die Straßen Jerusalems, spricht der Herr, schaut auf den Plätzen nach, durchsucht die ganze Stadt. Wenn ihr auch nur einen Menschen findet, der gerecht und ehrlich ist, werde ich Jerusalem von seiner Schuld freisprechen. Oder Hesekiel 22, 30. Ich hielt Ausschau nach einem unter ihnen, der die Mauer schließt und vor mir für das Land in die Bresche springt, damit ich es nicht zerstöre, aber ich fand niemanden. Gibt es noch Rettung für die Juden, die als Deportierte in Persien angesiedelt waren? Ist das das Ende des Volkes Gottes? Als Mordechai von den Plänen Hammans erfährt, ist er entsetzt. Esther 4, 1 und 2. Als Mordechai erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider, legte sein Trauergewand an, streute Asche auf sein Haupt und ging unter lautem Weinen und Wehklagen mitten in die Stadt hinein. Er ging bis zum Tor des königlichen Palastes. Doch niemand, der Trauerkleidung trug, durfte durch das Tor des Palastes eintreten. Esther scheint von den schrecklichen Plänen zunächst überhaupt nichts mitbekommen zu haben. Sie lebte ja im Inneren des Palastes ohne eigenständige Kontakte zur Außenwelt. Bis Mordechai vor der Tür steht. Und der informiert Esther über alles und schickt Esther als Beweis eine Abschrift des königlichen Dekrets. Und dann seine Bitte, Esther, tu was. Rede mit dem König. Du bist unsere einzige Hoffnung. Was Esther jetzt antwortet, das hören wir vielleicht nicht ganz so gerne, schon gar nicht, wenn wir diese Geschichte bei einer Tasse Kaffee im Sessel sitzend lesen. Esther 4, Vers 11. Sie antwortet, alle Höflinge des Königs und alle Bewohner des Königreichs wissen, dass jeder, der ohne Einladung im Innenhof vor dem König erscheint, nach dem Gesetz dem Tode geweiht ist. Es sei denn, der König streckt ihm sein goldenes Zepter entgegen. Doch ich bin seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, um zum König hineinzugehen. Wisst ihr, es ist leicht, tapfer und mutig zu sein, wenn es nichts kostet. Aber für Esther stand alles auf dem Spiel. Wisst ihr, sie konnte nicht einfach in das Büro ihres Mannes schlendern und sagen, Schatz, ich muss mal mit dir reden. Wenn sie hier tätig wird, dann könnte sie das alles kosten. So war das damals. Eigentlich für uns unvorstellbare Verhältnisse. Aber sie wird tätig, weil Mordechai sie an ihre Pflicht erinnert. Esther 4, 13 und 14. Mordechai ließ Esther folgende Antwort überbringen. Glaub nicht, dass du als einzige von allen Juden mit dem Leben davon kommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Und jetzt reagiert Esther, ohne zu zögern. Sie bittet Mordechai und die Juden für sie zu fasten und wird zum König gehen, egal was es kostet. Zu Mordechai sagt sie, komme ich um, so komme ich um. Und wisst ihr, das ist sie, die Nagelprobe unseres Glaubens. Komme ich um, so komme ich um. Der evangelische Pfarrer Paul Schneider verweigerte am 20. April 1938 den Hitlergruß mit den Worten, dieses Verbrechersymbol grüße ich nicht. Am 18. Juli 1939 wurde er von den Nazis mit einer Überdosis Strophanthin auf der Krankenstation von Buchenwald ermordet. 1977 wurde der Erzbischof von San Salvador, Oscar Romero, während eines Gottesdienstes erschossen, weil er Korruption und die Folter des Militärs offen beim Namen genannt hatte. Nelson Mandela verbrachte 28 Jahre seines Lebens im Gefängnis, von 1962 bis 1990. Wisst ihr, es sind immer einzelne Menschen, die den Unterschied ausmachen. Du machst den Unterschied aus, weil es ihn alles gekostet hat, um dich zu retten. Er spricht zu dir. Er ermutigt dich, er stärkt dich und er sendet dich. 1. Thessalonicher 5, 23 bis 24. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Beten wir. Und dafür danken wir dir, Herr, so sehr. Es ist bestimmt nicht leicht, dir ein Leben lang nachzufolgen. Gerade auch in den Situationen, wo wir vor Entscheidungen stehen, wo an uns gezerrt wird, wo es so viel einfacher wäre, dich nicht zu kennen. Aber Herr, wir kennen dich und wir lieben dich und wir dienen dir und wir folgen dir nach. Und wir wollen dich ehren mit unserem Leben. Danke für dein Reden, danke für dein gutes Wort. Danke für jeden Tag, den du uns schenkst. Danke für deinen Segen. Amen.